Das sind The Twins mit Ballad Dancers hier an die Radio Potsdam Frühschicht und das am Dienstagmorgen. Wir haben es 9 Uhr und gleich 11 Minuten. Viele Dinge, die für die Geschichte Deutschlands von Bedeutung sind, die geschahen am 9. November. Das Ereignis, das den meisten wahrscheinlich als erstes da einfällt, ist der Fall der Berliner Mauer im Jahr 1989. Das ist jetzt 32 Jahre her und ist ein Tag, den viele noch in Erinnerung haben. Der 9. November 1938 hingegen, der war und ist immer noch ein wirklich dunkler Tag in der deutschen Geschichte. Und was vor 83 Jahren geschehen ist und was das auch heute noch für uns bedeutet, das bespreche ich jetzt mit dem Historiker und Antisemitismus Forscher vom Potsdamer Moses-Mendelssohn-Zentrum mit Gideon Botsch. Hallo Herr Botsch.
Hallo.
Vor 83 Jahren fand deutschlandweit ein antijüdisches Pogrom statt, allen besser bekannt als die Pogromnacht. Herr Botsch, vielleicht können Sie anfangs erstmal kurz umreißen, was damals genau geschah.
Im Vorfeld des 9. November hatte es im Oktober 1938 auch im Zusammenhang mit der Weltkonferenz in Evian über die Frage der jüdischen Flüchtlinge eine Massenabschiebung polnischstämmiger Juden aus dem Deutschen Reich gegeben. Darunter war das Ehepaar Greenspan. Ein guter Teil dieser Tausenden von deutschen Juden, denen die Staatsbürgerschaft aberkannt war oder Juden polnischer Staatsbürgerschaft, saß in einem Niemandsland fest. Und aus dieser Situation heraus schrieben die Greenspans ihrem in Paris befindlichen Sohn Herschel Briefe über ihre Lage und Situation. Und der junge Mann, ich glaube, er war 18 damals, verschaffte sich dann eine Waffe und schoss in der deutschen Botschaft einen Diplomaten nieder, den er für den Botschafter hielt. Das nahm Josef Goebbels zum Anlass für dieses Pogrom vom November, das fälschlicherweise als Reichskristallnacht bezeichnet wird. Ein nicht historischer und sehr zynischer Begriff für die Ereignisse.
Darauf möchte ich gleich noch zurückkommen. Erstmal zu Josef Goebbels, der Minister für Volksaufklärung und Propaganda, nahm das damals zum Anlass. Wie war das damals überhaupt möglich? Da muss ja wirklich jemand für verantwortlich gewesen sein, der auch bereit war, den Knüppel am Ende in die Hand zu nehmen.
Man muss dazu wissen, dass die Formationen der NSDAP am 9. November immer mobilisiert waren, denn das war ja der Tag der Ausrufung der Republik in Berlin 1918 gewesen und 5 Jahre später dann der Tag des Hitlerputsches und als solcher Kampftag der nationalsozialistischen Bewegung. Das heißt, SS, SA, HJ, alle nationalsozialistischen Formationen waren in Bereitschaft wegen der Paraden und Goebbels gelang es dann, diese Formationen anzuweisen, dass sie zu judenfeindlichen Aktionen überall schreiten sollten. In Potsdam zum Beispiel ist eine Anweisung überliefert, die direkt sagt, man solle sich in Räuberzivil anziehen, also nicht in Uniform, und die Synagoge und die Bestattungshalle auf dem jüdischen Friedhof am Pfingstberg zerschlagen, wie es dort wörtlich hieß. Und das fand im ganzen Reich statt. Und es beteiligten sich an diesem Pogrom natürlich auch viele Menschen aus der Bevölkerung, teils in der Absicht, auch mal was kaputt zu schlagen, teils aus Judenhass, teils aus dem Wunsch, sich zu bereichern. Aber man muss auch sagen, es gab auch viel Abscheu dagegen in verschiedenen Teilen der deutschen Bevölkerung, wie wir etwa aus den Berichten der sozialdemokratischen Arbeiterpartei im Exil in Prag, der SOPAD, wissen, die eben gerade aus dem Proletariat eher berichtete von schockierter und ablehnender Haltung. Das war sozusagen der Auftakt zu diesen Ereignissen.
Das Ganze kann und mag man sich heutzutage wirklich auf gar keinen Fall mehr vorstellen. Und genau deshalb ist es natürlich auch so wichtig, immer wieder darüber zu sprechen, aufzuklären und auch daran zu erinnern. Vielleicht zum Begriff Reichskristallnacht zurück. Den markierten Sie gerade eben als unpassend. Vielleicht können Sie kurz erzählen, warum.
Also was wir übersehen an diesem Ereignis ist, dass ja eine ganze Reihe von Pogromen und Übergriffen und systematischen Zerstörungen bei Juden und Jüdinnen in Deutschland dem vorausgegangen war. Man wusste also ganz genau, die SA wusste ganz genau, wo noch Juden leben, welche Besitztümer sie haben, was man noch heilgelassen hat beim letzten Überfall. Diese Sachen waren ja schon registriert worden zum Teil. Und man drang also auch in die Wohnung ein. Das ist ein Aspekt, der bis vor kurzem relativ verdrängt war. Man zerschlug die Schaufensterscheiben jüdischer Geschäfte. Man zerschlug aber vor allem systematisch und gezielt in den Wohnungen jüdischer Bürgerinnen und Bürger Einrichtungsgegenstände und man schlug in diesem kalten November auch nach Möglichkeit alle Scheiben kaputt. Die Berichte, die wir davon in der Zwischenzeit haben, von diesen Situationen, berichten wirklich von einer Masse an Glasscherben, die sich auf dem Boden der Wohnung ausgebreitet hatten. Und hier sagte man dann zynischerweise, und wir können tatsächlich nicht genau belegen, woher dieser Begriff stammt und wann er geprägt wurde, wahrscheinlich eher in der Nachkriegszeit, ironisierend die Reichskristallnacht.
Gab es denn daneben Sachschäden auch Personen, die da geplant zu Schaden kamen?
Wir dürfen aber darüber nicht vergessen, dass allein während der Ausschreitung vom 9. November und den Folgetagen etwa 100 Menschen registriert wurden, die ermordet wurden, 100 Juden und Jüdinnen. zahlreiche schwere und schwerste Körperverletzungen stattfand, wo wir gar nicht wissen, ob da noch Menschen den Folgen erlegen sind. Es gab auch Vergewaltigungen, obwohl die natürlich vom Rassensystem streng verboten waren. Im Nachgang der sogenannten Kristallnacht verschleppte man dann ja auch die Juden aus den jüdischen Gemeinden, vor allem die Honoratioren, Lehrer, Rabbiner, Gemeindeangestellte, Ärzte, Rechtsanwälte in die Konzentrationslager. Und wir wissen aus dem Konzentrationslager Sachsenhausen bei Oranienburg, wissen wir, dass es hier zu vielen weiteren Toten kam, weil die dort auf dem nackten Boden schlafen mussten, systematisch misshandelt wurden und sich Wundbrand ausbreitete, der wirklich zu vielen weiteren Toten führte.
Dass es beim Pogrom Tote gab, das darf definitiv nie vergessen werden. Wenn wir mit dem Wissen, wie sich die Geschichte danach entwickelt hat, auf den 9. November blicken, was ist dann für Sie, Herr Botsch, das wichtigste Merkmal dieses Datums?
Historische Daten eröffnen uns ja die Möglichkeit, uns gesellschaftlich darüber zu verständigen. Und insofern ist es nicht meine Aufgabe als Historiker zu sagen, das ist die Lehre daraus, sondern das, was ich eigentlich als didaktischen Auftrag daraus ableiten würde, wäre zu sagen, was ist sozusagen der Kernpunkt des Ereignisses und welche möglichen Lehren sind daraus gezogen worden. Also der zweite Blick wäre sicher darauf zu sagen, wie ist mit diesem Tag umgegangen worden. Und Sie wissen ja, es ist ein ambivalenter Tag. Er vereinigt eine Reihe von Ereignissen in der deutschen Geschichte, die mit der Geschichte der Demokratie, aber auch der Bekämpfung der Demokratie, mit der Geschichte der Menschenrechte, aber auch ihrer Beseitigung eng verbunden sind. Es ist schließlich auch der Tag der Revolution in Deutschland 1918. Es ist auch der Tag des Mauerfalls in der DDR. Und es ist natürlich, daran wollen wir auch immer erinnern, es ist natürlich auch der Tag, an dem eines der bemerkenswertesten Widerstandsereignisse des Nationalsozialismus stattfand, 1939, der Anschlag auf Adolf Hitler durch Jörg Elser, der misslungen ist, eine mutige Tat gewesen ist. Und insofern ist es tatsächlich ein Tag, der uns viele Perspektiven der Reflexion auf deutsche Geschichte ermöglicht. Und ich hätte mir 1990 tatsächlich gewünscht, dass der 9. November der Erinnerungs- und Gedenktag für die Republik wird, weil es ist eigentlich der gegebene Tag. Und ich bin gespannt, wie Deutschland in der nächsten Dekade mit diesem Tag umgehen wird.
Also wie erwähnt, ein ganz besonderes Datum, dieser 9. November, über die Pogromnacht, die heute vor 83 Jahren stattfand, und über die historischen Dimensionen habe ich mit dem Historiker Professor Gideon Botsch vom Potsdamer Moses-Mendelssohn-Institut gesprochen. Herr Botsch, ich danke Ihnen für Ihre Zeit.
Sehr gern.
Die Radio Potsdam Frühschicht.